Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Politische Entscheidungen stützen sich oft auf wissenschaftliche Prognosen über erwartete Nutzen und Schäden. Diese zu erforschen und zu erarbeiten ist unter anderem die Aufgabe von Frau Prof. Dr. Dr. Raffaela Hillerbrand. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Philosophie der Technik, Technikfolgenabschätzung und Wissenschaft am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, am Karlsruher Institut für Technologie. Wie eng verknüpft Technologie und Philosophie sind und welche Rolle Unsicherheiten in der Wissenschaft spielen, sind unter anderem Themen der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Joshua Bayless. Frau Prof. Dr. Dr. Hillerbrand, es freut mich sehr, hier in der Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen, Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, das Ganze findet leider Corona-bedingt immer noch aus dem Homeoffice statt. Also wir nehmen aus dem Homeoffice auf. Wir befinden uns einfach so gesehen momentan in einer Zeit der Unsicherheit. Aber um Unsicherheiten geht es eigentlich auch heute unter anderem in unserem Gespräch. Sie sind Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Philosophie der Technik, Technikfolgenabschätzung und Wissenschaft und das am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, am Karlsruher Institut für Technologie. Jetzt haben wir es gerade schon im Namen der Forschungsgruppe gehört. Es geht unter anderem um Philosophie und Technik. Da ist vielleicht die allererste Frage, die vielen erscheint, wo denn die Verknüpfung zwischen Technologie und Philosophie und Ethik liegt. Könnten Sie uns das ein bisschen näher beschreiben?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, die Verknüpfung ist relativ vielfältig und die, die vielleicht am naheliegendsten ist, ist Ethik und Technik und Wissenschaft zu verbinden. Technisches Handeln hat Nebenfolgen für nachfolgende Generationen, für die außermenschliche Natur. Und wir tragen hier eine gewisse Verantwortung, aber wie wir mit diesen Folgen umgehen, also wie sind die Folgen der Erderwärmung dagegen abzuschätzen, die negativen Folgen, die beispielsweise Geoengineering einbringen von Sulfaterosolen, aber auch Aufforstung bringen kann. Also Aufforstung wird ja manchmal, kann man sich ja sehr idyllisch vorstellen, wir haben nun mehr Wälder und das hat ja alles schon einen Nebeneffekt, aber das Aufforstung im Sinne von Geoengineering sind stark bedüngte Flächen, die sehr wenig mit einem Wald, den wir so aus dem Waldspaziergang zu tun haben, kennen. Also das wäre so eine Aufgabe der Philosophie, diese ethische Begleitung der Folgen. Und da, glaube ich, muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, glaube ich, wichtig, wie man als als derjenige, die Gesetze macht, mit den ethischen Vorgaben umgeht, also regulatorische Aspekte, die zum Beispiel Gesetzesvorgaben, zum Beispiel zum Ausstoß von CO2-Emissionen, aber auch regulatorische Vorgaben, wie sie der Verein Deutsche Ingenieure zum Beispiel bietet. Mhm. Aber, und das bringt mich zu den Ingenieuren oder den handelnden Wissenschaftlern und Technikern, es ist ja auch ganz wichtig, eine gewisse ethische Expertise innerhalb der Handelnden zu schulen. Und für uns als technische Uni sind ja natürlich die Ingenieure und die angewandten Wissenschaftler vordringlich. Mhm. Genauso, das ist so ein großer Themenbereich, wo wir die Überschneidung haben, Philosophie als Ethik, vielleicht auch als Handlungstheorie, also wie man mit diesen Unsicherheiten in diesen Abschätzungen umgeht. Das sehen wir gerade ganz stark bei Corona. Gar nicht klar, ob ich mich jemals infiziere mit Corona, gar nicht klar, ob ich einen ernsthaften Krankheitsverlauf entwickeln werde, aber auch nicht klar, ob vielleicht im unwahrscheinlichen Fall ich derjenige bin, bei dem die Impfung die starken negativen Folgen hat, wie zum Beispiel Verschluss von Hirnarterien. Genau, und der dritte große Aspekt, bei dem wir eine Überschneidung zwischen Philosophie und Fachwissenschaften haben, ist der Wissenschaftstheorie. Und da könnte man viel jetzt dazu sagen aus meiner eigenen Forschung. Da geht es mir vor allem darum, wie verlässlich sind naturwissenschaftliche Aussagen, wie verlässlich können sie sein und welche Rolle spielen hier ethische Werturteile? Weil ganz oft sehen wir ja naturwissenschaftliche Aussagen als komplett neutral. Also, und im Gegensatz dazu werden oftmals von vielen Leuten ethische Aussagen als subjektiv wahrgenommen. Und dieses Spannungsfeld interessiert mich.
Also wir hören direkt raus, dass diese Verknüpfung, die gibt es auf jeden Fall und in einer sehr großen Menge. Könnten Sie denn Ihre momentanen Forschungsschwerpunkte ein bisschen näher vorstellen?
Genau, also ein Forschungsschwerpunkt geht über Aspekte, über die Unsicherheit wissenschaftlicher Aussagen. Ich hatte ja gerade den Begriff der Verlässlichkeit erwähnt. Mhm. Wenn man das Ganze negativ formuliert, ist man schnell bei Unsicherheiten. Und was mir hier als erstes wichtig ist, gerade im Kontext der Klimadebatte, aber vielleicht auch mit Corona zu sagen, dass angewandt naturwissenschaftliche Aussagen nicht unsicher sind, trotzdem sie wissenschaftlich sind, sondern sie sind genau deswegen unsicher, weil sie wissenschaftlich sind. Also die wissenschaftliche Methode, Aussagen zu treffen über real lebensweltliche Systeme wie das Klimasystem, sind mit Unsicherheiten behaftet. Und ich denke, die Klimatologie hat hier auch Vorbildfunktion für andere angewandte Wissenschaften, dass sie einen exzellenten Umgang mit Unsicherheiten entwickelt hat, sicherlich auch aus dem Druck, den sie von der Politik als handlungsrelevante Informationsgeberin erfährt, aber auch hat auch sehr, sehr viel Vorbildfunktion in der Kommunikation von Unsicherheiten. So ist das eine. Und ich hatte da auch in der Vergangenheit das Glück, mit Klimatologen zusammenarbeiten zu dürfen und hatte auch die Gelegenheit, beim letzten IPCC-Bericht, der sich mit Land Use, also mit der Veränderung von Landnutzung und Einfluss desselben auf das Klima befasst, als Contributing Author zu fungieren. Und das war natürlich eine sehr interessante Erfahrung, als Geisteswissenschaftlerin in so einer stark naturwissenschaftlich geprägten Umgebung zu agieren. Ja, und generell denke ich, dass die Unsicherheiten, wenn wir angewandte Ethik, angewandte Technikethik, angewandte Wissenschaftsethik machen, einfach eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Wir reden ja auch oft von den Risiken von Technik. Risiken impliziert ja auch, da kann es ein Gefahrenpotenzial geben, es muss aber nicht eintreten, siehe Kernenergie. Und ich glaube, eine Möglichkeit, hiermit umzugehen, ist die regulatorische Seite. Also wir brauchen natürlich Vorgaben, was legitim ist, welche Technik, welchen Ausstoß von bestimmten Schadstoffen wir zulassen. Aber gleichzeitig müssen wir das ergänzen durch Naturwissenschaftler, die in ihrer Ausbildung schon auch in ethischen Aspekten geschult werden. Das ist etwas, was ich momentan sehr stark am KIT vorantreibe mit vielen, vielen Kollegen und Mitarbeitern. Wir bauen gerade aus den Geldern der Exzellenzinitiative eine Akademie auf, die nennt sich KIT Academy for Responsible Research, Teaching and Innovation. Mhm. Und der Name ist Programm. Eine ethisch geschulte Verantwortung soll in allen Bereichen des KITs stärker integriert werden. Das sind natürlich die Bereiche Lehre, Forschung und Innovation. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, denn schlussendlich sind es nur die Wissenschaftler, die zu einer im ethischen Sinn besseren Technik beitragen können, denn die regulatorische oder rechtliche Perspektive hängt immer hinterher. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir sind vor der Erfindung von CRISPR-Cas, also dem neuen der Genschere, die letztes Jahr den Nobelpreis gewonnen hat. Wir brauchen Wissenschaftler, die noch stärker als bisher geschult sind. Wo könnten die ethischen Probleme zukünftiger Forschung liegen?
Und ist das jetzt, kann man sagen, dass gerade dieser Aspekt, der aufgegriffen wird, dass eben Wissenschaftler die ethischen Aspekte auch betrachten und mit einbeziehen, ist das eine neue Entwicklung oder hat das gerade erst begonnen oder ist das wirklich etwas, was es schon seit längerem gibt, aber vielleicht einfach noch nicht ausgeprägt genug war?
Ja und nein. Also ich glaube tatsächlich, dass die vielen technischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts bis hin zum 21. Jahrhundert mit Fukushima hier beigetragen haben, die Notwendigkeit einer ethischen Reflexion stärker noch in den Vordergrund zu rücken. Beispielsweise in den USA hat der Prozess Technikethik in die Ausbildung zu integrieren eher eingesetzt, und zwar mit dem Challenger-Unglück. Gleichzeitig ist natürlich die Begleitung des eigenen Handelns durch eine ethische Reflexion eine, die wir als Menschen qua Menschen immer haben, damit auch Wissenschaftler. Denken Sie zum Beispiel an das Manhattan-Projekt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und auch danach. Da wurden natürlich auch ethische Fragen diskutiert, aber die Verankerung in der Lehre ist, so wie es heute gemacht wird und versucht wird umzusetzen, tatsächlich ein neues Phänomen. Und ich glaube, es wird auch durch viele Dinge begünstigt. Unter anderem, glaube ich, durch eine jüngere Generation, die stärker noch als meine oder sicherlich meiner Elterngeneration auch ihr eigenes Konsumverhalten hinterfragt. Denken Sie beispielsweise auch an die Fridays for Future-Bewegungen, dass da viele Dinge Hand in Hand gehen. Mhm.
Was ich total spannend finde, Sie haben gerade vorhin auch gesagt, dass etwas wissenschaftlich ist oder sein kann, gerade weil es unsicher ist. Und darauf würde ich gerne gleich zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal die Frage, wenn wir die Klimatologie betrachten, wo sind denn da speziell die ethischen Werte vertreten und wo kommen denn bei Ihrer Forschung dann auch diese Fragen auf? Also in welcher Form kann man sich das dann vorstellen?
Genau, also was woran man das ganz deutlich machen kann, die Wertannahmen beispielsweise in Klimavorhersagen, ist an den sogenannten Integrated Assessment Models, also an den wohlfahrtsökonomischen Impact-Analysen. Wenn wir politische Entscheidungen treffen, dann ist es ja erstmal irrelevant, ob die globale Mitteltemperatur um 2 Grad steigt oder um 4. Wichtig ist, welche Implikationen das auf das Wohlbefinden der Menschen im Jahre 2100 hat, in Bangladesch, in den Niederlanden, in Deutschland. Und das wird mit diesen Modellen abgeschätzt. In diesen Modellen werden Annahmen getroffen darüber, wie menschliches Wohlbefinden aussieht. Also es wird in der Regel allein in monetären Einheiten erfasst, also in Dollars, in Euros. Und dann setzt man aus verschiedensten Gründen eine Diskontierungsrate an. Das heißt, zukünftiger Schaden wird niedriger bewertet. Und das ist natürlich eine ganz starke normative Annahme, über die man sich zumindest bewusst sein muss und die auch kommuniziert werden muss. Es gibt so zwei bekannten wohlfahrtsökonomischen Modelle, eine von Stern, einem britischen Ökonom, und eine von Nikolaus Nordhaus, der auch vor ein paar Jahren den Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis für seine Arbeit hierzu erhalten hat, gehen von ganz unterschiedlichen Diskontierungsraten aus. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass die politischen Implikationen, die daraus folgen, andere sind. Also sind jetzt zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Einmal, dass es normative Annahmen sind oder zumindest Annahmen, die auch normativ begründet werden oder reflektiert werden müssen. Und zum anderen, dass man einige der Modellierungsannahmen mitkommunizieren muss, wenn man die Modellergebnisse verstehen möchte und auch mit den Modellergebnissen sinnvoll Politik oder eine irgendwie anders geartete Entscheidungsfindung machen will. Und Ich hätte noch ein anderes Beispiel, das nicht aus der Klimatologie kommt, wo man, glaube ich, ganz gut nochmal deutlich machen kann, wie jede Art der beschreibenden Analyse, also auch die beschreibenden Wissenschaften, wertbeladen sind in einem ethischen Sinn.
Und ja, gerne.
Okay, ganz einfach. Also das ist jetzt ein sehr krudes Verständnis der Wissenschaft, aber man kann darin eine Sache ganz gut deutlich machen. Also wenn es der Wissenschaft darum geht, eine Hypothese als wahr oder falsch zu überprüfen, dann mache ich immer irgendwie induktive Forschungsreihen, soll heißen, ich schaue mir im Labor oder draußen N-Beobachtungsfälle an. Mhm. Und wenn jetzt meine Hypothese heißt, dieser Impfstoff hat keine relevanten Nebenwirkungen, ich muss meine Messreihe irgendwann mal abbrechen. Mhm. Und welche induktive Basis, also wie viel Tests ich durchführe, hängt auch davon ab, wie schwierig und schwerwiegend oder gravierend die Folgen sind, dass ich meine Hypothese fälschlicherweise als korrekt annehme. Und wenn wir beim Beispiel, das ist so das klassische Beispiel, was in der philosophischen Literatur seit über einem halben Jahrhundert diskutiert wird, schon vor Corona, ist das Beispiel der Impfstoffentwicklung. Wenn die Hypothese einfach ist, mein Impfstoff hat keine relevanten Nebenwirkungen, dann hängt meine induktive Basis, die ich dafür als notwendig erachte, um meine Hypothese anzunehmen, natürlich ganz stark davon ab, wie gravierend meine Krankheit ist, wie gravierend die zu erwarteten Nebenwirkungen sind. Mhm. Und wenn ich schon von gravierend oder schwer rede, fließen hier ganz deutlich normative Urteile ein. Also das naturwissenschaftliche Handeln als solches ist nicht frei von Werturteilen.
Ja, sehr, sehr interessant. Und natürlich auch gerade dieses Beispiel relevant in der Corona-Zeit mit Impfungen. Jetzt ein Begriff, den ich immer wieder in meiner Vorrecherche gelesen habe, ich meine auch in Ihrem Paper, ist die Uncertainty Quantification. Jetzt haben wir vielleicht indirekt schon darüber gesprochen, aber woher stammt denn dieser Begriff? Was genau bedeutet der und wie spielt der hier eine Rolle?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ganz oft, wenn wir über Unsicherheiten reden, denken wir an Risiken. Und Risiken verstanden als Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Schaden, den Schaden lassen wir jetzt mal weg, auch schwierig, den zu quantifizieren, aber es geht jetzt erstmal um diese Unsicherheit, dass das Eintreten des Ereignisses sich mit Wahrscheinlichkeiten abschätzen lässt. Und das ist ganz oft möglich. Denken Sie zum Beispiel an den Bruch eines Ventils in einer Kernzentrale. Da kann ich durch Erfahrungen mit dem Material, durch systematische Experimente sicherlich in gewissen Grenzen die Wahrscheinlichkeit für den Bruch dieses Materials abschätzen. Aber wenn es darum geht, beispielsweise für ein nukleares Endlager abzuschätzen, dass das über eine Zeitspanne von 10.000 Jahren, denken Sie an die Halbwertszeit von Plutonium oder 1 Million Jahre oder drüber hinausgehend stabil bleibt, dann kann ich natürlich keine Wahrscheinlichkeitsangaben im Sinne von relativen Häufigkeiten, die ich gemessen habe, irgendwann mal erwarten. Ich kann mit Analogien arbeiten, aber erstmal habe ich im Sinne von relativen Häufigkeiten keine Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wir denken, also die Ingenieure, wie viele Naturwissenschaftler, bei Wahrscheinlichkeiten immer an relative Häufigkeiten, etwas, was ich messen kann. Die Ökonomen sind da anders unterwegs. Für die sind Wahrscheinlichkeiten, subjektive Aussagen. Ich glaube mit 80% Wahrscheinlichkeit, dass es heute noch regnet in Karlsruhe. Wenn ich gewisse Anforderungen an meine Glaubensaussagen stelle, dann kann ich auch tatsächlich zeigen, dass diese subjektiven Wahrscheinlichkeiten, also meine Glaubensgrade, die gleichen Anforderungen erfüllen wie relative Häufigkeiten, also dass sie den Wahrscheinlichkeitsaxiomen, den Kolmogorov-Axiomen genügen. Aber für die philosophische Reflexion ist dann natürlich wieder wichtig, dass das ontologisch erstmal ganz andere Dinge sind, mit denen wir hier hantieren und die vielleicht auch andere Verlässlichkeiten haben. Nicht immer sind relative Häufigkeiten die besseren, aber nicht immer lässt sich eine subjektive Wahrscheinlichkeit anführen, weil wir vielleicht gar nicht die Überfahrungsbasis haben und so weiter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich auch bewusst zu machen, dass sich nicht alle Unsicherheiten, die wir im Umgang mit Techniken haben, quantitativ erfassen lassen. Und damit müssen wir irgendwie umgehen.
Ja, und wenn wir schon mit dem Umgang von Unsicherheiten, wenn wir schon darüber sprechen, dann würde ich gerne gerade auf den Satz zurückkommen von vorhin, wo Sie sagten, dass etwas wissenschaftlich ist oder sein kann, gerade weil es unsicher ist. Jetzt haben wir natürlich gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich zumindest, wenn ich an Wissenschaften denke, dann denke ich natürlich immer an sehr präzise Ergebnisse, dass man immer genau wissen möchte, ob etwas stimmt oder nicht oder wie es aussieht. Wie geht man denn in diesem Fall mit den Unsicherheiten in der Forschung um? Also diese sind ja auch beispielsweise an Klimamodellen zu sehen oder vorhanden. Ja, das stelle ich mir irgendwie jetzt, ich sage mal als Laie, schwierig vor, in der Wissenschaft eben diese Unsicherheiten zu sortieren oder dann eben mit den Ergebnissen zu arbeiten. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, wie Sie damit umgehen?
Genau, also ich glaube, ich erzähle jetzt mal erst, glaube ich, wie die Naturwissenschaft, also Scientists im Englischen, damit umgehen. Ich glaube, also eine Unsicherheit, die sicher jeder Student der Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften selbst aus dem Labor kennt und vielleicht auch noch einige aus der Schule kennen, ist, man ist sich nicht sicher über den Wert eines Parameters. Also zum Beispiel braucht ein Klimamodell als Anfangsbedingungen die Temperaturverteilung über dem Globus, zum Beispiel heute, um laufen zu können. Der große Teil der Globus besteht aus Wasser. Darüber ist die Temperaturmessung natürlich nur sehr indirekt möglich. Das heißt, man gibt eine Spanne an für diesen unsicheren Parameter, der ist nicht T, sondern T plus Delta T minus Delta T. Also man beginnt eine ganze Spanne an. Und dann legt man über dieses Intervall eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ich glaube, dass alles gleich verteilt sein könnte. Oder ich glaube, dass mein gemittelter Wert doch vielleicht der häufigste ist. Und wenn ich sowas in ein deterministisches Modell einflicke, kriege ich eine probabilistische Vorhersage einfach bloß deswegen, weil ich diese Unsicherheit in den Daten mit annehme. Eine andere Sache ist die, wenn wir beispielsweise in Klimamodellen nicht alle relevanten Kausalmechanismen verstehen. Große Teile der Klimamodelle sind wirklich in dem Sinne exakte Wissenschaft, dass sie aus wirklich wohlverstandenen, gut überprüften Theorien kommen. Thermodynamik der Atmosphäre, Chemie der Atmosphäre. Selbst dann muss ich natürlich, wenn ich das Ginge auf das Gitter packe, bestimmte Näherungen machen. Und da ergeben sich dann gewisse Unsicherheiten. Aber gleichzeitig haben wir auch Prozesse, bei denen wir noch nicht gut genug verstehen oder die Wissenschaftler nicht gut genug verstehen, wie sie zustande kommen. Und die größte Unsicherheit, die die IPCC-Berichte, also die Berichte des Intergovernmental Panel of Climate Change, also zu Deutsch manchmal auch Weltklimarat, die wissenschaftliche Aussagen sammeln, angibt, sind seit über 10 Jahren immer die gleichen. Die größte Unsicherheit kommt hier aus der Wolkenformation. Also man versteht noch nicht gut genug, wie Wolken entstehen und wie sie mit dem Rest des Klimasystems wechselwirken. Und dann geht man damit ähnlich um wie mit dieser Parameterunsicherheit. Man nimmt halt verschiedene Repräsentationen, wie Wolken sich verhalten könnten. Und Klimamodelle sind wirklich multimodular aufgebaut, also wie so ein IKEA- oder Baukastensystem, wo ich ein Stück rausnehmen kann. Und dann baue ich halt ein anderes Klima. Also jeder Klimatologe würde mich jetzt hassen, wenn ich das verkürzt sage. Aber im Großen und Ganzen nimmt man ein Wolkenmodul raus und ersetzt es durch das andere. Mhm. Und so ist eine Möglichkeit, mit Unsicherheiten umzugehen.
Also wird dann auch viel, kann man sagen, experimentiert, wie sich es natürlich auch in der Wissenschaft eigentlich, wie es üblich ist. Zum Ende des Podcasts hin würde ich gerne zum Thema des politischen Handels vielleicht kommen, weil ich glaube, gerade Thema Klimaforschung, aber auch natürlich hier Technikfolgenabschätzung, kann man nicht ganz von der Politik trennen. Was muss denn Ihrer Meinung nach, wenn Sie natürlich auch gerade hier Ihre Forschungsgruppe betrachten, was muss denn längerfristig geschehen? Wir hatten vorhin auch kurz Corona angesprochen, also das hat vielleicht auch Menschen gezeigt, wie sie mit Unsicherheiten umgehen können oder müssen. Thema ist natürlich aber auch Klima und die Herausforderung eben mit diesem Umgang. Was muss denn auf politischer Ebene Ihrer Meinung nach geschehen? Oder was geschieht denn vielleicht schon?
Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde tatsächlich dafür argumentieren, dass man ganz woanders, also auch woanders ansetzen muss. Denn ich denke, es ist wirklich essentiell, im Kontext von Klima und Klimaleugnern und Impfskeptikern und Impfbefürwortern ein besseres Verständnis für Wissenschaften im Sinne von Naturwissenschaften zu generieren. Und ich denke, hier ist die Ausbildung, die wir an den Schulen haben, also nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, die Wissenschaft stark als Fakten vermittelt. Die Erde dreht sich um die Sonne. Einfach fehlgeleitet. Wenn man Wissenschaft stärker als Methode lehrt, dann glaube ich, kann man den Leuten auch klar machen, dass Unsicherheiten bei realweltlichen Aussagen wie die Zukunft des Klimasystems mit hinzugehören und dann wären sie vielleicht in the long run nicht so anfällig für Demagogen und Volksverhetzer, würde ich es jetzt ganz platt formulieren. Jeder weiß, dass sich die Erde um die Sonne dreht, aber die wenigsten wissen die empirischen Belege und wie es historisch, die ersten historischen Belege dafür und warum sich das heliozentrische Weltbild durchgesetzt hat. Also das nur als Beispiel. Also ich glaube tatsächlich das eine, was wir brauchen. Besseres Verständnis für naturwissenschaftliche und vielleicht auch darüber hinausgehend noch technische Methoden. Und das zweite ist, denke ich, man müsste, glaube ich, stärker noch, und das ist wieder was für die Schulen, vielleicht auch noch viel eher, ja, für alle Eltern, für alle Kita-Erzieher, man müsste stärker Wert drauf legen, dem rationalen Diskurs in den Vordergrund zu stellen, dass es kein Anzeichen von Stärke ist, die eigene Meinung durchzudrücken, sondern dass es ein Anzeichen von Stärke ist, auf Basis guter Argumente zu erkennen, dass man falsch lag, seine eigene Meinung ändern zu können. Und was dieses rationale Argumentieren auszeichnet, das, glaube ich, müssen wir alle wieder lernen. Und hier würde ich auch tatsächlich denken, dass die Philosophie hoffentlich einen relevanten Beitrag leisten kann.
Das ist auf jeden Fall Food for Thought am Ende, also ein toller, interessanter Denkanstoß. Und dann, Frau Professor Dr. Dr. Hillerbrand, bedanke ich mich sehr für das wirklich interessante Gespräch und eben, wie gerade gesagt, die Denkanstöße und wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Forschung alles Gute und auch viel Spaß und Erfolg.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke für das Interview.
Gerne.
Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Frau Prof. Dr. Dr. Raffaela Hillerbrandt. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Philosophie der Technik, Technikfolgenabschätzung und Wissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Wer mehr über ihre Arbeit, Forschung und dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, erfahren möchte, kann gerne auf der Website des Instituts vorbeischauen. itas.kit.edu. itas.kit.edu. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.